Gut, okay, ich bin hier und ihr seid hier und unser Herr ist hier und ich denke, das ist schon mal ein Grund zum Feiern. Und ich freue mich, dass ich auch heute wieder hier bei euch sein kann an so einem, ja, ich will mal sagen, auch ganz besonderen Tag. Es geht ja um Ostern und Ostern ist immer besonders und trotzdem ist Ostern auch nicht immer unbedingt für allen das Gleiche. Auch hinter Ostern stecken Fragen. Und die Frage ist, auch wenn Jesus auferstanden ist, ja, wie denkt man darüber? Denken wir alle gleich darüber? Und es gibt sicherlich einige Leute bei uns in der Gemeinde und auch natürlich bei uns in der Stadt, im Dorf, die sehen das ganz anders. Die haben auch ganz andere Gedanken über Ostern und wir wollen uns einfach heute Morgen mal so ein paar Gedanken auch über Ostern machen und ich möchte euch mit hineinnehmen in einige Fragen und hoffentlich auch Antworten. Wie ist das mit Ostern? Wie ist das mit unserem Leben ganz allgemein? Sind wir auf uns allein gestellt mit unserer Kraft und unseren Möglichkeiten, mit unseren Wissen und unseren Vermutungen, mit unserem Können, mit unserem Schaffen? Müssen wir mit allem alleine fertig werden? Wie sieht das aus? Oder ist da ein Gott, der wesentlich mehr Kraft und Möglichkeiten hat als wir? Ein Gott, der viel mehr weiß, sogar alles weiß und uns versteht? Ein Gott, der alles kann? Ein Gott, der nie am Ende ist, sondern alles vollendet und auch ans Ziel bringt. Die einen sagen, Gott gibt es nicht. Wir sind allein auf uns gestellt. Andere sagen, Gott ist da mit allen seinen Möglichkeiten. Und wieder andere, die stehen irgendwie dazwischen. So etwas wie ein höheres Wesen oder Gott, Das könnte es schon geben. Mag er irgendwie über allem stehen, er ist aber doch so weit weg von uns. Unser Leben, mein Leben, berührt das kaum. Ich denke, Menschen, die Gott so sehen, die sind ziemlich arm dran. Denn sie halten an etwas fest, was sie am Ende doch nicht hält und festmacht, sondern höchstens bremst. Also, entweder nimm dein Leben und dein Schicksal in die eigenen Hände, mach das Beste draus, solange du das noch kannst, lass Gott außen vor, oder lege dein Leben und dein Schicksal in die Hände Gottes, der alles kann. Und empfange von ihm alles, was er dir auch geben möchte. Und gib dich niemals mit weniger zufrieden. Und begib dich auf diesen Weg, auf dem Gott dir immer größer werden wird. Begib dich auf einen Weg, wo du nicht resignierst hinnimmst, was das Schicksal dir zuteilt, sondern wo du unbedingt herausfinden willst, was will Gott in dieser Situation? Was will er in meinem Leben und mit meinem Leben? Was sind seine Möglichkeiten und seine Absichten für mein Leben und auch für das meiner Familie, meiner Freunde und meiner Gemeinde? Wir wissen das. Spätestens der Tod ist die Grenze, an der all unsere Möglichkeiten enden. Ein guter Arzt, der wird sagen, wir tun, was wir können, aber alles können wir nicht tun. Und das ist das Maximale, was wir von einem guten Arzt auch erwarten können. Aber vom Gott der Bibel ist viel mehr zu erwarten. Denn er hat Jesus aus dem Tod, aus dem Grab herausgeholt. Und das ist das Zentrum des Neuen Testamentes. Also entweder glauben wir an den Gott, der das kann, oder wir lassen es ganz. So lässt sich vielleicht sogar ein wenig Zeit und Geld sparen. Bei Karfreitag oder Kasamstag stehen zu bleiben, in Gedenken an einen guten Mann, der mit seiner vorbildlichen Moral gescheitert ist, das wäre eine der traurigsten und langweiligsten Existenzen, die überhaupt möglich sind. Und vielleicht hatte ein berühmter französischer Denker so ein langweiliges Christentum vor Augen, als er vor einem schottischen Philosophen sagte: Eines Tages werde ich eine neue Religion gründen. Sehr gut, lobte ihn der Schotte. Du musst dich lediglich kreuzigen lassen, dann am dritten Tage auferstehen und erreichen, dass die Welt daran glaubt, dass du noch lebst. Dann wird deine neue Religion eine Chance haben. Die Auferstehung von Jesus ist tatsächlich das Zentrum unseres Glaubens. Und dazu habe ich einen Bibeltext mitgebracht, und zwar aus dem Alten Testament, 1. Samuel 2, Vers 1 bis 10. Und Hanna betete und sprach: Mein Herz jauchzt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, und ich freue mich über deine Rettung. Keiner ist heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner, und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens, und von ihm werden die Taten erwogen. Der Bogen der Helden ist zerbrochen, und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die Sattwaren müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren, und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füßen seiner Getreuen behütet er, aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Die mit dem Herrn Rechten werden niedergeschlagen werden, im Himmel wird er über ihnen donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde, er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Was hat Ostern mit diesem Lied der Hanna zu tun? Das war etwa 1100 vor Christus. Aber wenn wir genauer hinschauen oder hinhören, dann entdecken wir, Hanna war näher an dem, was wir zu Ostern feiern oder feiern sollten, als all unsere Hasen und Ostereier. Denn schon Hanna glaubte an diesen Gott, der die Toten auferwecken kann. Sie glaubte an einen Gott, dem alles möglich ist, der kein Unmöglich kennt. Sie glaubte an den Gott, der das alles sehr schnell ändern kann. Und sie bezeugte: Der Herr, er tötet und er macht lebendig, senkt in das Grab und holt auch wieder heraus. Und sie schließt dann mit diesem großartigen Ausblick: Der Herr gibt seinem König Macht und Stärke. Ja, dem Messias Christus gibt er Ehre, Sieg und Kraft. Und da steckt eine ganz starke Prophetie eben auf Ostern hin, auf Jesus. Das ist ein prophetisches Gebet. Ostern klingt schon an. Und interessant, Maria, die Mutter von Jesus, die hat später mit ganz ähnlichen Worten gebetet. Wir können von Hanna lernen, wie man zu Gott, der alles kann, beten kann. Es kann ein vorbildhaftes Gebet, ein musterhaftes Gebet auch für dich und mich sein. Und nein, ihr Anliegen war nicht die Auferweckung von Jesus oder von einem Toten. Ihr ging es um vergleichsweise viel Kleineres. Und damit ist sie ja auch viel näher bei uns. Das Größere schließt das Kleinere immer ein. Man darf also auch mit dem Kleineren beginnen. Und für uns ist es wichtig, dass wir das, was Gott tun kann und will, in kleinere alltägliche Münzen umsetzen und persönlich anwenden und empfangen. Hanna, ihr Problem war nicht der Tod, sondern mangelndes Leben, mangelnder Nachwuchs. Sie bekam keine Kinder und für sie damals eine schwere Demütigung. Und vielleicht können wir uns da nicht so richtig hineinversetzen. Damals wusste man, Kinder sind ein Segen Gottes. Kinder umbringen ein Greuel. Und heute sehen das vielleicht manche umgekehrt. Hanna fühlte sich um den Segen Gottes gebracht. Sie sah sich um das Leben, um die Erfüllung des Lebens betrogen. Sie hatte keine Perspektive mehr. Was soll mein Leben? Was soll ich überhaupt noch tun? Die anderen, die hatten es doch gut. Und ihr Mann, er hatte noch eine Nebenfrau. Und die hatte Kinder. Und die machte Hanna immer wieder so richtig fertig. In 1. Samuel 1, da lesen wir, stets begann Penina dann, Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Und das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen konnte. Für Hanna war alles zu, verrammelt, ausweglos, keine Perspektive. Kennst du das? Ihr Mann versuchte, das auszugleichen. Er war besonders lieb zu ihr. In 1. Samuel 1, da lesen wir, beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Hanna immer ein Extrastück, denn er hatte sie lieb, obwohl der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Warum weinst du, Hanna? Fragte er. Warum isst du nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als 10 Söhne? Und wir sehen hier ihren Mann Elkana, wie er versuchte, ja so ganz einfach Hanna zu trösten. Und er tröstete sie und er tat sein Möglichstes, aber mehr konnte er nicht tun. Und das reichte nicht. All die guten Worte, alle Liebe, alle Geschenke konnten ihr nicht das geben, was sie brauchte. Kennst du das? Bist du auch manchmal mit deinem Latein am Ende bei deiner Frau und mit deiner Frau oder auch umgekehrt? Von Hanna heißt es, ihr Herz war betrübt, ihre Seele bitter, ihr Geist, ihr Gemüt war schwer bedrückt. Kennst du das? Aber dann tat sie etwas. Sie schüttete ihre Seele, ihr Inneres vor Gott aus. Sie saß damals in Gottes Haus und ließ alles raus. Ein Priester sah das und meinte, die ist betrunken. Die hat kein ordentliches, wohlformuliertes Gebet dem lieben Gott vorgelesen. Aber das konnte sie überhaupt gar nicht. Denn sie war doch total fertig. Sie war am Ende mit ihrem Leben, ohne Hoffnung, ohne Hilfe, ohne Kraft. Kann man dann überhaupt richtig beten? Kannst du dann richtig beten? Dann kann man doch nur noch heulen und schreien. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Und weil da so viel Dunkles und Bitteres drin war, hat das eine ganze Weile gedauert. aus der Fülle meines Kummers und meiner Kränkung habe ich so lange gebetet. Und das sagt sie dann dem hohen Priester Eli damals. Sie hatte den Kanal wirklich restlos voll. Unser Herz kann voll sein mit einem schmerzlichen Mangel, mit dem, was wir nicht haben und nicht können, mit Ausweglosigkeit, mit Ratlosigkeit, mit Perspektivlosigkeit. Und es kann voll sein von der Fülle Gottes. Es kann erfüllt sein mit dem, was Gott kann. Und es kann bestimmt werden von Gottes Wegen, von Gottes Rat und von Gottes Perspektive für dich und für dein Leben. Hannah, die hatte beides erlebt. Von dem ersten lesen wir in 1. Samuel 1 und von dem zweiten dann in diesem Lied der Hannah in Kapitel 2. Aber wodurch ist diese vollkommene Umwandlung gekommen? Durch den Gott, der die Toten lebendig macht. Diese Umwandlung, dieser radikale Perspektivwechsel kam durch den lebendigen Gott und durch einen lebendigen Menschen, der nicht aufgab. Hannah, die ihre menschliche Ausweglosigkeit nicht resigniert hinnahm, sondern entschlossen zu Gott hinkam. Und dann blieb sie so lange vor Gott sitzen, bis sie eine Antwort hatte. Und da antwortete Eli: Geh getröst und in Frieden nach Hause. Und der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Das konnte ihr der Priester zusagen. Und dann wich die Bitterkeit aus ihrem Herzen und aus ihrem Gesicht. So lesen wir das in 1. Samuel 1. Ihr Angesicht war nicht mehr wie zuvor. Oder ihr Angesicht war nicht mehr dasselbe. Aber nein, sie hatte noch kein Kind. So schnell geht das ja nicht. Aber sie hatte Gottes Wort. Und so betete sie Gott an mit ihrem Mann. Am nächsten Morgen standen Elkana und seine Familie früh auf. Und dann lesen wir, sie beteten noch einmal den Herrn im Heiligtum an. Und ist das nicht schön, dass sie zusammen dann den Herrn anbeten im Heiligtum, in der unmittelbaren Nähe Gottes? Aus ihrer Klage wurde Anbetung. Aus ihrem Mangel wurde Erfüllung. Gottes Wort erfüllte sich und sie bekam einen Sohn. Als sie später mit ihm in das Haus Gottes kommt, betet sie das, was wir schon gehört haben: Mein Herz, es jubelt voller Freude in dem Herrn. Und verstehen wir, sie sagt nicht nur, ich freue mich jetzt über mein Kind, über meinen Sohn. Sie sagt, mein Herz, es springt vor Freude in dem Herrn. Und dann hat sie ihr Kind Gott zurückgegeben, hat ihren Sohn Samuel bei dem Priester in Gottes Hand zurückgelassen. Sicher schwer für sie als Mutter nach dieser langen, langen Kinderlosigkeit. Aber jetzt ging es ihr nicht mehr den Umständen entsprechend, sondern dem Herrn entsprechend. Sie war nicht nur äußerlich im Haus Gottes oder in der Kirche oder im Gemeinschaftssaal, sondern ihr Herz war nun in dem Gott, der dem alles möglich ist, zu Hause. Ihr Herz hat in Gott zur Ruhe und Erfüllung, ja regelrecht zur Freude gefunden, zur regelrechten Osterfreude. Sie jubelt und das ist eine ganz ausgelassene Freude. Die ist da gemeint, kein wohltemperiertes Lächeln. Im Herrn und durch ihn habe ich Stärke und Ehre, bekennt sie. Und der Urtext, der spricht hier von einem erhobenen Horn. Und bei gewissen Tieren bedeuten Hörner ihre Stärke, ihre Ehre und womit sie auch siegen können, ihre Kraft, ihre Kampfeskraft. Und mit den Hörnern üben sie vorwiegend vertikale Bewegungen aus. Und das Bild vom Horn in der Bibel, das spricht von Gottes Kraft und auch von Gottes Stärke und auch von Gottes Handeln. Und wo die sich manifestieren, da werden dann die Verhältnisse umgekehrt und die Geschichte gewendet. Und das buchstabiert Hannah in ihrem Lied durch. Begonnen hat sie mit ihrem eigenen Horn, mit ihrer eigenen Kraft, ihrer eigenen Stärke, ihrem Sieg durch Gott. Und dann beschreibt sie Gottes entsprechendes Handeln in ihrem Leben und in der Welt. Und sie beschließt dann dieses Lied mit dem Horn des Messias, des Gesalbten, des Christus, der herrlich über alles siegen wird. Er wird alles wenden, vom Kopf auf die Füße stellen und gut machen, richtig machen. Was Hannah jubelnd beschreibt und prophezeit, das ist seit der Auferstehung von Jesus viel, viel klarer. Aus der größten Niederlage kann der größte Sieg werden. Aus der größten Niederlage kann der größte Sieg werden. Wenn wir am Ende sind, kann und will Gott etwas ganz Neues beginnen. Und das gilt im Leben wie im Sterben. Wir haben einen Gott, der Tote erweckt und Unmögliches möglich macht und deshalb nicht einem Schicksal ergeben, sondern dem lebendigen Gott ergeben. Nicht resignieren und sich zurückziehen in sich selbst, sondern vorwärts gehen, heraus aus sich selbst hin zu Gott. Herausfinden, was Gott in dieser Situation tun kann und will. Gott, ich kann nicht mehr und ich sehe auch nichts mehr. Aber das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, was du kannst und du siehst. Bitte zeige es mir. Ich will dir und deinen Möglichkeiten vertrauen und nicht mir und meinen Gefühlen und meinen Unmöglichkeiten. Was Gott dann sagt und tut, das musst du sehr persönlich hören und empfangen. Und interessant, Hannah, die brauchte einen Priester, der ihr das dann entsprechend zusagen konnte. Und das können wir ganz gut anwenden, auch auf unser Leben. Auch wir brauchen manchmal Menschen, die priesterlich für uns vor Gott einstehen und uns helfen, von ihm zu hören und auch von ihm zu empfangen. Ostern. Wir feiern Ostern, die Auferstehung unseres Herrn. Und diese Ostergeschichte, die hilft uns ganz praktisch, auch mit unseren Unmöglichkeiten fertig zu werden, weil wir haben einen Gott, der alles kann, einen Gott, der Tote lebendig machen kann. Und wir brauchen mehr von dieser Hannah-Mentalität. Und wenn wir lernen, immer wieder neu unser Herz vor Gott auszuschütten, dann kann der Gott, der den Tod besiegt hat, sein Leben dort hineinfüllen. Und so finden wir auch zur Freude, zur Osterfreude. Und dann können wir wirklich von Herzen sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und in diesem Sinne, uns allen ein gesegnetes Osterfest. Amen.